SWR Aktuell Wirtschaft mit Sina Rosenkranz.
Er gilt als treibende Kraft dubioser Finanzgeschäfte, die den deutschen Staat um mehr als 10 Milliarden Euro gebracht haben. Hanno Berger, Steueranwalt und Schlüsselfigur der sogenannten Cum-Ex-Deals. 2012 wurde das Steuerschlupfloch geschlossen und die Geschäfte gestoppt. Heute, mehr als 10 Jahre später also, hat das Landgericht Wiesbaden Hanno Berger zu 8 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Außerdem soll aus Bergers Vermögen rund 1 Million Euro eingezogen werden. Über das Urteil spreche ich mit dem Finanzkritiker Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende. Hallo, Herr Schick.
Ja, guten Tag.
Wie bewerten Sie das Urteil?
Das ist erstmal ein Grund großen Genugtuung. Hanno Berger war die letzten Jahre kräftig da unterwegs, auch alle Leute zu belehren, dass doch alles legal gewesen sei und dass er alles richtig gemacht habe. Er hat auch Druck ausgeübt auf verschiedene Leute, teure Rechtsgutachten bezahlt. Und jetzt hat das Gericht eben festgestellt, nein, er lag falsch. Es handelt sich hier um illegale Geschäfte. Das ist kriminell gewesen. Also auf jeden Fall ein Grund zu großer Genugtuung.
Viele Menschen schalten beim Stichwort Cum-Ex sofort ab, weil die Steuerdeals, über die wir hier sprechen, so unfassbar kompliziert erscheinen. Können Sie uns mal in einfachen Worten erklären, warum das Urteil Ihrer Meinung nach heute so bedeutend ist?
Hanno Berger war ja nicht der Erfinder dieser Transaktionen und die muss man auch gar nicht im Einzelnen jetzt nachvollziehen. Das Ergebnis ist das Entscheidende. Es ist gelungen, über mehrere verbundene Finanztransaktionen, da mussten mehrere beteiligt sein, dem Finanzamt und damit uns allen Geld aus der Tasche zu ziehen. Und Hanno Berger hat dieses weiter verbreitet, indem er den Gedanken hatte, das machen nicht nur Banken selber, sondern das könnte man auch Investoren anbieten. Und er hat nachher versucht, sich über die Schweiz einer Strafe zu entziehen, aber das ist alles nicht gelungen. Und insofern ist die Bedeutung jetzt einfach groß, dass es auch so ganz cleveren Leuten nicht gelingt, da davon zu kommen, wenn sie den Staat ausplündern.
Kompliziert war die Sache offenbar nicht nur für Finanzlaien, sondern auch für die Justiz. 10 Jahre hat allein die Aufarbeitung in Bezug auf Hanno Berger gedauert. Nachvollziehbar aus Ihrer Sicht angesichts der Komplexität?
Das ist nicht nur die Komplexität, sondern es ist ja die Frage, ob die Justiz es schafft, die Ressourcen richtig einzusetzen. Es geht bei diesen Cum-Ex-Fällen und in noch größerem Umfang bei den verwandten Cum-Cum-Geschäften ja um sehr, sehr viele Milliarden. Und da sollte eine große Priorität drauf sein, das wirklich zu ermitteln. Und da habe ich eine große Unruhe. Sie haben es gesagt, es ist jetzt schon über 11 Jahre her, dass diese Geschäfte bei Cum-Ex jetzt nicht mehr laufen können. Und trotzdem kann man bisher an den eigenen Händen abzählen, wie viele von den 1700 Beschuldigten jetzt schon verurteilt worden sind. Wenn wir in dem Rhythmus weitermachen, werden die meisten, die diese Geschäfte gemacht haben, damit durchkommen und wird ein ganz großer Teil von dem Geld, den man eigentlich zurückholen könnte für uns Steuerzahler, nicht zurückgeholt werden. Und da habe ich eben gar kein Verständnis, wenn da die Justizbehörden, auch teilweise Justizminister und Finanzminister, jetzt nicht das Nötige tun, damit wirklich da alles aufgeklärt wird und das Geld zurückgeholt wird und die Täter hinter Gittern kommen.
CDU, CSU fordern einen Untersuchungsausschuss, der beleuchten soll, ob und inwiefern der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister in den Cum-Ex-Skandal indirekt verstrickt ist. Können Sie uns kurz auf den neuen Stand bringen? Was kommt da womöglich noch auf den Tisch?
Stand heute ist ja der Vorwurf zum einen, dass in diesen Gesprächen zwischen dem Bankchef Olearius und Olaf Scholz damals schon es auch darum ging, ihn zu unterstützen, sodass das Finanzamt Hamburg das Geld nicht zurückfordert. Das wäre natürlich ziemlich übel, wenn ein Regierungschef eines Bundeslandes einem unter Ermittlungen stehenden Bankchef hilft, mit den Gewinnen aus kriminellen Geschäften durchzukommen. Und der andere Vorwurf ist, dass Olaf Scholz in Bezug auf diese Gespräche vor dem Finanzausschuss des Bundestages nicht die Wahrheit gesagt hat. Früher galt mal die Regel, ein Minister, der dem Bundestag bewusst nicht die Wahrheit sagt, also anlügt, der muss gehen. Also insofern sind es 2 sehr gravierende Vorwürfe, die im Raum sind. Und ich finde es richtig, dass aufgeklärt wird. Aber man sollte nicht nur diesen einen Fall anschauen, sondern es sind Banken im gesamten Bundesgebiet geschont worden. Und da richtet sich der Blick dann eben nicht nur auf Olaf Scholz, sondern auch auf seinen Vorgänger im Amt als Finanzminister Wolfgang Schäuble. Also wichtig wäre jetzt eine parteiübergreifende Aufklärung in der Sache und dafür zu sorgen, dass das Geld zurückgeholt wird und nicht nur ein politischer Schaukampf in Bezug auf die Rolle des Kanzlers stattfindet.
Sagt der Finanzexperte Gerhard Schick vom Verein Bürgerbewegung Finanzwende. Das Bundeskartellamt macht ernst. Schon Ende vergangenen Jahres hatte die Behörde angekündigt zu prüfen, ob Energiepreise in bestimmten Fällen ungerechtfertigt erhöht wurden. Konkrete Prüfverfahren gibt es schon gegen einige Erdgaslieferanten. Jetzt will das Kartellamt auch bei Anbietern von Fernwärme kontrollieren, ob sie zu hohe Preise angesetzt haben. Jörg Sauerwein.
Die Energiepreisbremsen sollen die deutschen Haushalte entlasten. Dafür zahlt der Staat bei 80% des Vorjahresverbrauchs die Differenz zwischen dem Preisdeckel und den aktuellen Marktpreisen. Allerdings könnten einige Versorger die Preise höher als nötig nach oben geschraubt haben, um in der Folge auch höhere Entlastungen vom Staat zu fordern. Der Präsident des Bundeskartellamtes Andreas Mund sagte in Bonn, betroffen seien weit über 100 Wärmenetze unterschiedlichster Größe in verschiedenen Regionen Deutschlands. Die Betreiber waren aufgefallen, weil das Kartellamt die Daten aus knapp 1400 verschiedenen Anträgen verglichen hatte. Dabei sind gleich eine ganze Reihe Versorger mit auffälligen Zahlen ins Visier der Wettbewerbshüter geraten. Der Verdacht, sie könnten die Krise ausgenutzt haben, um die eigene Kasse auf Steuerzahlerkosten aufzubessern. Diese Unternehmen werden jetzt Stück für Stück genauer befragt und müssen erklären, wie sie zu ihren hohen Preisen und entsprechenden Entlastungsforderungen kommen. Sollte sich herausstellen, dass sie tatsächlich zu hohe Ausgleichszahlungen vom Bund gefordert haben, müssten sie die Gelder zurückzahlen, dann wären auch Geldbußen möglich, heißt es vom Kartellamt. Das hatte vor 2 Wochen schon zahlreiche Überprüfungen bei Gasversorgern angekündigt. Weitere Verfahren sollen in den kommenden Wochen auch noch für den Stromsektor folgen. Aus Bonn, Jörg Sauerwein.
Im Norden Frankreichs ist heute eine der größten europäischen Fabriken für E-Auto-Batterien eröffnet worden. Aus französischer Sicht ein komplett neues Kapitel der Industriegeschichte, aus europäischer ein weiterer Konter Richtung USA und Asien. Wolfgang Landmesser war bei der Eröffnung dabei.
Viele tausend Arbeitsplätze sind im französischen Departement Pas-de-Calais verloren gegangen in der Stahl-, Pharma- oder Papierindustrie. Die heute neu eröffnete Fabrik für E-Auto-Batterien sorgt in der wirtschaftsschwachen Region jetzt wieder für Hoffnung. Grégory Lecoq, früher Maschinenführer in einer Druckerei, hat einen der ersten Jobs hier bekommen. In 4 Jahren sollen in der Fabrik 2000 Beschäftigte arbeiten.
Ich denke, eine Entreprise wie ACC, de Batterie, avec les voitures électriques, je pense que c'est quand même plus l'avenir que le papier et l'imprimerie.
Elektrobatterieproduktion hat mehr Zukunft als die Papierindustrie, sagt er eher nüchtern. Richtig emotional dagegen wurde heute der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire. Ein großer Tag sei das für die Industrie in Frankreich und Europa, sagte er bei der Eröffnung des neuen Werks. Zum ersten Mal seit Airbus rufen Frankreich und Europa einen neuen Industriezweig ins Leben. Wie damals in den Aufbau des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns fließen jetzt in die E-Mobilität Milliardensubventionen. Die Gigafactory in Billy-Berclos ist die erste von mehreren Batteriefabriken des Gemeinschaftsunternehmens ACC, der Autokonzerne Stellantis, Mercedes und des französischen Konzerns Total Energies. ACC plant den Bau von 2 weiteren Elektrobatteriefabriken in Kaiserslautern und im italienischen Termoli. Ein wichtiges Projekt für die europäische Autoindustrie, meint auch Volker Wissing. Die Hersteller steuern um in Richtung Elektromobilität. Batterien und weitere wichtige Komponenten werden aber meist noch woanders produziert, vor allem in China. Diese Abhängigkeit müsse Europa dringend reduzieren, sagte der Bundesverkehrsminister von der FDP bei der Eröffnung in fließendem Französisch.
Und von der E-Auto-Batteriefabrik zu den Aktienmärkten, Heidi Radwilas mit ihrem Tagesfazit.
Ein wechselhafter Tag ohne größere Highlights geht an der Frankfurter Börse zu Ende. Eher schwache Konjunkturdaten für die Eurozone belasteten die Laune der Anleger ebenso wie der immer noch offene Ausgang im US-Schuldenstreit. Zwar haben sich US-Präsident Biden und Oppositionsführer McCarthy am Wochenende auf einen Kompromiss geeinigt und das gab Rückenwind für die Börsen, doch der hart erkämpfte Kompromiss muss noch durch den Kongress gepeitscht werden, wo manche Hardliner sich kompromisslos geben. Gibt es nicht bis kommende Woche eine Einigung, droht den USA die Zahlungsunfähigkeit. Der deutsche Aktienindex startete zunächst gut in den Handelstag. Er übersprang am Mittag erneut die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten, gab dann aber wieder nach. Aus dem Handel ging das deutsche Börsenbarometer mit 15.909 Punkten, ein Minus von 0,3%. Heidi Radwilas, ARD Börsenstudio Frankfurt.